Radio Jade, Bürgerfunk.
Hier ist die zweite Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. 23 Klima- und Umweltschutzverbände sind im Bündnis dabei, um den Änderungen zur Energiewende zu folgen, Flächen und Schutzgebiete zu bewahren und Wissen in die Bevölkerung zu bringen, die mit grünen Molekülen, Wasserstoff und neuer Industrie begeistert werden sollen. Heute ist die 48. Sendung. Viele Sendungen könnt ihr schon jetzt unter www.stefanie-eilers.de nachhören. Dort entsteht unsere eigene Mediathek. Anfangs dachte ja niemand, dass der Sendebedarf so groß werden würde. Jetzt geht die Reise in die Chemie, in der Sendung unseres Netzwerks Energiedrehscheibe. Zu Gast ist heute Bernd Wille. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Herzlichen Dank, Bernd, für deine Zeit und Vorbereitung. Mein Name ist Stefanie Eilers.
Mein Name ist Bernd Wille. Ich bin beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland, im Bundesfachausschuss Umweltchemie tätig. Damit Sie das ein bisschen einordnen können, Bundesfachausschüsse sind im NABU dafür zuständig, bestimmte Forschungsprojekte oder praktische Projekte wie Renaturierung und so weiter oder aber bestimmte Wissensgebiete zu bearbeiten und das abzudecken, was die Hauptamtler in der Bundeszentrale nicht abdecken können. Unser Bundesfachausschuss kümmert sich also um das Thema Umweltchemie. Ich kümmere mich dabei um die sogenannten PFAS. Was das ist, erzähle ich nachher noch mal etwas genauer. Ich selber bin Biochemiker von Beruf, inzwischen verrentet und habe hauptsächlich Spurenanalytik gemacht und kenne mich vom Studium her auch ein bisschen mit Toxikologie aus. Wir halten uns also fachlich auf dem Laufenden und beraten den Bundesvorstand, beziehungsweise geben eben auf Anfrage Informationen in die Organisation weiter und geben Stellungnahmen ab. Wobei es ganz wichtig ist, also ich rede heute weder für den NABU noch für den BFA, sondern was Sie hier hören, ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Der Bundesfachausschuss hat auch eine Website, die finden Sie unter www.nabu-bfa-ökotox.de und da finden Sie auch unter dem Menüpunkt Quellen, Quellenangaben zu diesem Interview, weil ich nicht alles, was ich hier so erzähle, unter Verlesung von irgendwelchen Websites belegen kann. Das gibt es da dann also schriftlich.
Biochemiker ist er, PFAS sind das Thema. Danke, Bernd. Ich lese mal, was man in der Internetseite des BFA Ökotoxikologie finden kann. Nochmal der Link, da könnt ihr selber hinklicken. www.nabu-bfa-oekotox.de. Ich sag's nochmal komplett. www.nabu-bfa-oekotox.de. Dort heißt es, Chemikalien sind unser Thema, Naturschutz auch. Das Leben und alle Vorgänge in der Natur beruhen auf dem Zusammenspiel chemischer Reaktionen. Hormone etwa können in geringen Konzentrationen weitreichende Wirkungen auf den Stoffwechsel haben. Auch vom Menschen hergestellte und durch sein Zutun in den vorgefundenen Mengen vorkommende Chemikalien beeinflussen mit ihren gewünschten, aber auch mit nicht intendierten Wirkungen Mensch und Umwelt. Pestizide werden in Schutzgebieten gefunden und wirken auf die Lebensgemeinschaften in unseren Bächen. Schwer abbaubare Chemikalien werden in entlegensten Regionen nachgewiesen. Die Produktionstrends und Kapazitäten an vom Menschen produzierten Chemikalien werden mittlerweile als kritisch eingeschätzt, da die Kapazität der Gesellschaften, diese zu regulieren und zu überwachen, mit dem Tempo der Entwicklung und der Produktion nicht Schritt hält. Neben der Ausdehnung von Städten und Infrastruktur, der Übernutzung von Land- und Wasserökosystemen, der Ausbreitung invasiver Arten und dem voranschreitenden Klimawandel trägt die Chemikalienbelastung zum Verlust der Artenvielfalt bei. Umweltchemie untersucht, welche Chemikalien in die Umwelt gelangen, wie sie in der Umwelt transportiert werden und wie sie mit welchen Organismen in Kontakt kommen. Ökotoxikologie untersucht die Wirkung von Chemikalien, Nanopartikeln und in Klammern Mikroplastik auf zellulärer Ebene, auf Individuen und auf Populationen. Sie beschreibt die Mechanismen, mit denen Organismen auf Chemikalien reagieren und die Auswirkungen auf diese. Auf Basis dieses Wissens sollten zu giftige Chemikalien verboten, eingeschränkt oder mit Auflagen versehen werden. Leider ist die aktuelle Praxis dabei oft noch nicht so weit vom Vorsorge, Vorsorgeprinzip der Rio-Konvention über Umwelt und Entwicklung, Grundsatz 15, entfernt. Danach sollten Maßnahmen auch schon ergriffen werden, wenn schwerwiegende Schäden nur wahrscheinlich sind und nicht erst, wenn vollständige wissenschaftliche Gewissheit besteht. Seit 2016 widmet sich unser NABU-Bundesfachausschuss, heißt es in der Internetseite, verschiedenen Themen aus Umweltchemie und Ökotoxikologie, etwa aktuellen Störfällen wie Löschschaum in der Jagst oder Papierklärschlamm bei Rastatt. Wir möchten zudem zu Themen wie Pestizide, Biozide, Arzneimittel oder grüner Gentechnik konkrete Informationen für Betroffene und Interessierte sowie Hinweise auf Materialien zur Diskussion liefern. Der BFA besteht aus interessierten Personen, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit den Umweltauswirkungen von menschgemachten Chemikalien beschäftigen und über Grundlagen sowie Gefahren aufklären wollen. Wir hören ohne Musikeinschub weiter, damit ihr die zwei recht langen Gesprächseinschübe nun insgesamt hören könnt. Bleibt dran oder schaltet ab. Ihr habt es in der Hand.
Wir kommen also jetzt zum Thema PFAS. Ich möchte Ihnen zunächst nicht im Detail erklären, was PFAS sind, sondern erstmal die ganze Angelegenheit etwas einordnen. Wir haben im Augenblick neben diversen Kriegen drei große globale Katastrophen. Das erste ist die Klimakatastrophe, weil wir das 1,5-Grad-Ziel reißen werden. Das zweite ist das Artensterben. Um eine Idee zu geben, also zwei Drittel Abnahme der Biomasse von Insekten in deutschen Schutzgebieten. Das dritte ist die Verschmutzungskrise. Von der haben Sie vielleicht noch nicht so viel gehört. Die Verschmutzungskrise beruht darauf, dass wir sehr, sehr viele Chemikalien freisetzen. Und zwar in einem Tempo, dass die Behörden, die beurteilen sollen, einfach nicht mehr hinterherkommen. Um dafür ein Gefühl zu bekommen, die Europäische Union hat ein Programm, das sich REACH nennt, was seit 18 Jahren läuft, wo alles erfasst werden soll, was größer eine Tonne pro Jahr synthetisiert oder eingeführt wird. Wir sind jetzt bei 24.000 Substanzen und wenn diese Dossiers, die da eingereicht werden, unabhängig evaluiert werden, stellt man fest, dass etwa 75% davon unvollständig sind. Oder ein anderes Gebiet, Nahrungsmittelkontakt. Es gibt ungefähr 12.000 Chemikalien, die dafür bekannt sind. Davon sind nachgewiesen, also in anerkannten Publikationen, ungefähr 4.800. Wenn man dann guckt, wie die Effekte dieser Substanzen untersucht werden und mal guckt, was gibt es in Datenbanken, die sagen, wie viel von diesen Stoffen auf Lebensmittel übergeht, also Migrationsdatenbanken, dann findet man da 1.200 Stoffe drin, also 10%. Man könnte jetzt natürlich sagen, was interessieren mich diese vielen Stoffe? In der Regel machen die ja vielleicht doch nicht so viel, wenn dann nicht das Problem wäre, dass einige dieser Stoffe, wie man das nennt, persistent sind. Persistent heißt, diese Stoffe werden entweder sehr langsam abgebaut, wenn wir sie freisetzen, oder aber wir setzen so viel davon frei, dass die eigentlich ganz netten Abbauraten nicht hinterherkommen. Das heißt, die Konzentration dieser Stoffe in der Umwelt steigen langsam an. Vor allen Dingen, sie sinken nicht wieder. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Stoffen oder Stoffgruppen, die diese Eigenschaft haben. Das gibt zum Beispiel Polymerisationshilfsmittel aus Reifen, die aus dem Abrieb freigesetzt werden und sich immer mehr verbreiten. Es gibt eine Reihe von hormonell wirksamen Stoffen, die dann eine Rolle spielen. Und es gibt die erwähnten PFAS. Und jetzt kann ich Ihnen endlich erzählen, worum es sich da handelt. PFAS sind per- oder polyfluorierte aliphatische Substanzen. Ich verspreche Ihnen, ich werde das nicht wiederholen. Das sind dann PFAS oder Neudeutsch PFAS. Für den Normalsterblichen reicht es eigentlich zu wissen, PFAS sind ein wahrer Zoo von Substanzen. Die gemeinsame Eigenschaft ist, dass sie Kohlenstoff-Fluor-Bindungen enthalten. Diese Kohlenstoff-Fluor-Bindung ist die stärkste Bindung in der Kohlenstoffchemie. Zu Deutsch, man bekommt sie fast nicht auseinander. Deswegen sind diese Substanzen sehr schwer abbaubar und laufen dann inzwischen gemeinhin unter Ewigkeitschemikalien. Zu diesen PFAS gehören zum Beispiel die Beschichtung ihrer Teflonpfanne oder das, was so als fluoriertes Gas in etlichen Klimaanlagen kreist. Oder eben auch das, worum es uns heute im Wesentlichen gehen wird, das sind polyfluorierte Tenside. Tenside sind sowas wie Seifen, das heißt also eine Substanz, die imstande ist, Öl und Schmutz einzukapseln und wasserlöslich zu machen oder aber auch eine schmierende Wirkung zu haben. Einsetzen kann man das zum Beispiel, um Outdoor-Klamotten Schmutz und Wasser abweisend zu machen oder Pappschachteln für Pizza Öl abweisend zu machen oder Schäume zu bilden, mit denen man Feuer löschen kann. Oder Ski zu wachsen oder man kann auch Zahnseide gleitfähiger machen oder man kann, für mich ziemlich unverständlich, das Ganze in Kosmetika mixen. Das heißt also, es gibt weit verbreitete Anwendungsfälle. In fast allen diesen Anwendungen sind diese Substanzen ohne größere Probleme zu ersetzen. Diese Substanzen sind lange bekannt. Sie sind in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts erstmals synthetisiert worden. Seit den 60er Jahren wissen die Hersteller, dass die Substanzen toxisch sind. Seit den 80er Jahren wissen sie, dass sie im Blut ihrer Produktionsmitarbeiter auftauchen. Um das Jahr 2000 herum wurden dann in den USA einige Hersteller gezwungen, interne Papiere offenzulegen. Seitdem laufen da Milliardenprozesse um Schadenersatz. Die EU hat es inzwischen geschafft, einige Substanzen zu verbieten. Die Schwierigkeit aber gerade bei den Tensiden ist, dass man die chemisch sehr variabel zusammensetzen kann. Das heißt also, immer dann, wenn ein Stoff verboten wird, kommt der Hersteller, baut das Ganze ein bisschen um und sagt, halt, das ist ein völlig neuer Stoff. Und die Aufsichtsbehörden brauchen dann wieder 10 Jahre, bis sie nachweisen können, dass der auch giftig ist und ihn vielleicht sogar verbieten können. Das ist der Grund, warum einige EU-Länder, unter anderem Deutschland, eine Initiative gestartet haben, diese PFAS als Gruppe zu verbieten. Also alles, was eine CF-Bindung hat. Der entsprechende Gesetzentwurf wird gerade in der EU diskutiert, natürlich unter lautem Wehgeschrei der Industrie. Wäre ein sehr lohnendes weiteres Thema, aber heute interessiert uns eigentlich hauptsächlich, was mit diesen Tensiden ist, wie sie wirken und so weiter. Zu den Wirkungen. Es ist etabliert, dass diese Stoffe Krebs erregen. Sie beeinträchtigen die Fortpflanzung bei Mann und Frau. Und vor allen Dingen in sehr kleinen Konzentrationen verhindern sie eine normale Ausbildung des Immunsystems von Säuglingen. Das ist also eigentlich auch die Wirkung, die benutzt wird, um die Minimalkonzentrationen, die noch zulässig sind, festzulegen. Man betrachtet also die Mengen, die dazu führen, dass eine stillende Frau nicht so viel an ihren Säugling weitergibt, dass das gesundheitliche Folgen hat. Wir wissen also im Wesentlichen von Wirkungen auf den Menschen. Für Tiere und Pflanzen haben wir eher Daten aus lokalen, stark verschmutzten Industriestandorten. Allerdings sind die Substanzen auch zum Beispiel in Eisbären nachgewiesen worden, in ansteigenden Konzentrationen. Das Thema sind jetzt Spurenstoffe. Das heißt, es dreht sich nicht um lokale, starke Verschmutzung, etwa auf Flughäfen, wo fluorierte Schäume verwendet werden, um zu löschen, oder in Fabriken oder durch kontaminierte Klärschlämme, die ausgebracht wurden. Es geht also nicht darum zu sagen, hier sperren wir jetzt mal alles ab, stellen Warnschilder auf und versuchen aufzuräumen, sondern es geht um weiträumige Verschmutzung mit relativ geringen Konzentrationen. Uns interessiert also hier mehr der Zustand der Gewässer. Der augenblickliche Zustand ist also der, dass wir da in der Regel keine Überschreitung von Grenzwerten haben, sondern dass wir nur an Stellen, wo sich etwas anreichert oder besonders empfindliche Organismen betroffen sind, dann plötzlich Effekte sehen. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass Sie in Niedersachsen möglichst nicht mehr als 300 Gramm Flussfisch pro Monat essen sollten oder dass Sie sich in Süddeutschland von Wildschweinlebern fernhalten sollten. Das ist natürlich problematisch, weil Sie vielleicht ein paar Hektar Boden reinigen können, aber keinesfalls ganze Flüsse, sodass das Problem uns auf längere Zeit erhalten bleiben wird.
Verschmutzungskrise, ein neues Wort. Was ist denn nun mit PFAS an der See, Bernd? Wir werden hier oft gefragt, wegen dem besonderen Schaum.
Wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema PFAS in Gischt, also im Meeresschaum. Es gibt in verschiedenen europäischen Ländern Meerwassergrenzwerte. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, werden die eigentlich nirgends überschritten. Leider gibt es da einen Effekt, den Sie sich zu Hause anschauen können, wenn Sie einem Kind ein Röhrchen Seifenblasen in die Hand drücken. Das bläst dann diese wunderschönen Blasen. Die bestehen im Wesentlichen aus einer Schicht Seife, Wasser, Seife und da drin sehr viel Luft. Die Seife würde jetzt unserem Tensid entsprechen. Das ist genau das Gleiche, was am Meeresstrand passiert, wenn da so richtig der Wind drüber pfeift. Oder wenn eben Wellen überkippen, dann wird einfach Luft ins Wasser gedrückt und es entsteht Schaum. In dieser Blase, also in dieser Seifenschicht, reichern sich aber einfach bestimmte Stoffe an. Diese Anreicherung geht bis zu einem Faktor von 60.000. Das heißt, wir sind dann also plötzlich in wirklich toxikologisch relevanten Konzentrationen. Man kann sich also vorstellen, dass diese Bildung von Gischt ein sehr komplizierter Prozess ist. Der hängt also sicherlich vom Salzgehalt des Meeres ab, von der Windgeschwindigkeit, von diversen Faktoren einfach. Und deswegen gibt es eigentlich an europäischen Küsten, das gilt für Holland, das gilt für Norwegen und das gilt auch für die Nordsee zum Teil, immer mal punktuell höhere Konzentrationen von PFAS, die in Gischt gefunden werden. Also eigentlich in dem Schaum, den Sie da so am Strand liegen sehen. Zusätzlich zu diesem Schaum gibt es dann noch Mikrotröpfchen, also sehr kleine Tröpfchen, die entstehen, wenn die großen zusammenbrechen. Die werden vom Wind noch weiter verweht, aber dann ist es einfach so, dass sie wenig Tröpfchen in sehr viel Luft haben und die Konzentrationen nicht mehr so schlimm sind. Das heißt also, das ist toxikologisch dann nicht mehr so relevant, aber von der Menge, die da transportiert wird, durchaus bedeutend. Jetzt muss man versuchen, das Ganze toxikologisch zu bewerten. Das ist nicht so ganz einfach. Man versucht also einfach abzuschätzen, was über den Hauptaufnahmeweg, und das ist in diesem Falle Schlucken, bei einem Menschen, der da in der Brandung badet oder aber einem Kind, das am Strand spielt, ankommt. Also es gibt dann zum Beispiel eine belgische Arbeit, die also versucht, sich vorzustellen, wie viel ungefähr so ein Kind an Volumen im Laufe eines Tages schluckt, und dann kann man anfangen zu rechnen, wie groß sind die Mengen und wie relevant ist das Ganze. Tatsächlich ist es so, dass das bei sehr konzentrierten Schäumen ohne weiteres in toxikologisch relevante Bereiche kommt. Und das heißt eigentlich, man muss da Maßnahmen ergreifen, das wird auch entsprechend von den Behörden da kommuniziert, nämlich die Idee ist, Kinder möglichst nicht in den Schaumbergen, die manchmal am Strand liegen, spielen zu lassen. Wenn sie drin gewesen sind, sie abzuspülen, weil ein bisschen was wird auch über die Haut aufgenommen. und vor allen Dingen eben die Zeit, wo sie so direkt in der Brandungszone spielen, kurz zu halten oder also möglichst darauf zu verzichten. Das sind natürlich Maßnahmen, von denen sie nicht wissen, ob sie im Augenblick gerade nötig sind, weil die Analyse des Schaums liegt vielleicht 3 Tage später vor. Und das wird natürlich auch nicht überall nachgeguckt, aber es sind eigentlich überschaubare Maßnahmen, die ein bisschen ärgerlich sind, aber man kann das machen und ist dann auf der sicheren Seite. Das heißt, hier ist es wieder so, dass das individuelle Verhalten ein bisschen angepasst werden kann. Dann ist das Ganze nicht mehr so schlimm. Aber man muss sich einfach klar machen, dass hier Phänomene so langsam aufwachsen, die in der Form nicht auftreten sollten oder nicht tragbar sind. Dazu kommt, dass die PFAS-Belastung, die man sich dabei einfängt am Strand, zu der hinzukommt, die sowieso schon existiert. Und die sieht im Augenblick so aus, dass 15% der europäischen Jugendlichen ohnehin zu hohe PFAS-Werte im Blut haben. Und dagegen kann man eigentlich nur etwas tun, wenn man tatsächlich an die Verursacher, in diesem Fall also die Freisetzer, herangeht. Und damit meine ich nicht die armen Konsumenten, die im Grunde genommen gar nicht wissen, was sie tun, sondern damit meine ich die Industrie, die das Zeug produziert und da dafür sorgt, dass das einfach aufhört, damit diese Konzentrationen nicht noch weiter ansteigen und diese Situation, die im Augenblick ärgerlich, aber beherrschbar ist, nicht zu richtigen Badeverboten oder Ähnlichem führt. Badeverbote gab es punktuell schon mal in den Niederlanden, aber da ist einfach die Frage, ob das nicht an der Stelle überzogen war. Entscheidend ist also hier nicht der Appell an die Konsumenten oder das Lamentieren über den verschmutzten Schaum, sondern entscheidend ist es, die EU-Initiative zum Verbot dieser Stoffe zu stärken.
Mich lassen diese Interviewteile heute so fassungslos zurück. Wohin ziehen wir? Wo mauern wir uns ein? Was können wir noch essen? Was ist in Dingen des täglichen Bedarfs drin? Was kommt mit der neuen Technik für Elektrolyse zum Beispiel auf uns zu? All das sind Dinge, mit denen wir uns im Netzwerk in den nächsten Tagen und Wochen befassen müssen und werden. Weihnachten und die Feiertage bieten wieder reichlich Platz für Sondersendungen und Zeit, diese auch inhaltlich vorzubereiten. Ich mache schon jetzt Schluss für heute mit dieser Sendung, brauche Platz und Musik, um meinen Kopf zu lüften, wünsche euch einen guten Sonntag und sage bis zum 15.12.24. Dann gibt es die nächste Sendung, wieder an einem oder zwei neuen Themen und mit viel Vorbereitung. Vielen Dank an die Kollegen und Kolleginnen aus dem Netzwerk Energiedrehscheibe. Euch einen schönen ersten und dann nächste Woche zweiten Advent. Lebt und ernährt euch gesund und bleibt froh und munter.